Check, check. Realitätscheck bei Radio Frei. Unterdessen das Magazin.
Jetzt von 9 bis 11 Uhr und in der Wiederholung von 18 bis 20 Uhr.
Wochentags auf 96,2.
Und ich sende ein herzliches Hallo und Willkommen an diesem heutigen Dienstag, dem 21. Oktober. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Unterdessen, dem Vormittagsmagazin auf Radio Frei, was allerdings auch am Abend wiederholt wird in der einen oder anderen Situation oder auch mitten am Tag. Hört ihr zu, das ist schön. In den nächsten 2 Stunden habe ich einiges für euch vorbereitet. Wir hören selbstverständlich den Kommentar aus neutraler Sicht von Albert Jörrimann. Auch diese Woche wirft er seine Gedanken wieder über das politische Weltgeschehen. Ich bekomme Besuch von Florian. Florian gehört zu Ella. Ella heißt Erfurts lang ersehntes Lastenrad. Schon seit vielen Jahren gibt es in Erfurt die Möglichkeit, sich Lastenräder auszuleihen. Ganz unterschiedliche für unterschiedliche Bedarfe. Was allerdings damit alles zusammenhängt, ist viel. Denn beispielsweise die Frage, wo hinstellen das Ding? Sind ja groß, sind auch ein bisschen wertvoll, sollen nicht vielleicht nass werden, aber irgendwie auch zugänglich sein. Es gibt jetzt eine Garage. Diesen Anlass habe ich genutzt, um mal wieder mit Ella ins Gespräch zu kommen. Ich freue mich darauf. Außerdem besucht mich Asmus, hier auch Radio Frei Redakteur. Er war gestern im Rathaus. Dort hat die Partnerschaft für Demokratie bzw. der lokale Aktionsplan gegen Rechts eine neue Situations- und Ressourcenanalyse vorgestellt. Diese wurde schon mal vor einigen Jahren gemacht und nun neu aufgelegt. Situationsanalyse bedeutet, wie sieht's aus mit demokratiegefährdenden Strukturen, Tendenzen, Bewegungen in Erfurt? Aber eben auch die Gegenseite, was gibt es für Ressourcen in dieser Stadt, die da irgendwie eine Rolle mitspielen, die es aufhalten oder ähnliches. Ich weiß nicht genau, was rausgekommen ist, Asmus schon. Ich werde ihn dazu fragen. Ich habe natürlich auch Musik für euch mitgebracht und Veranstaltungstipps gibt's irgendwann zwischendurch auch noch. Ich freue mich auf die nächsten 2 Stunden. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Thank you. 9:07. Wir hören hier gleich den Kommentar aus neutraler Sicht, denn Woche für Woche sitzt Albert Jörimann irgendwo in der Schweiz und schreibt seine Gedanken zum politischen Weltgeschehen nieder, spricht sie ein und schickt sie zu uns. Welche das diese Woche waren, das hören wir gleich.
Thank you.
Aus neutraler Sicht. Von Albert Jörrimann.
Guten Tag. Es hätte mich nicht weiter erstaunt, wenn die Lastwagenhupe am Sonntag Paris bombardiert hätte. Denn der Diebstahl von Kronjuwelen einer nicht mehr existierenden Monarchie aus dem Louvre verdrängte die globale Vuvuzela komplett aus den Schlagzeilen. Mit ein paar schönen Bömpchen aus der Kategorie 3a, das sind diejenigen, die auf Kulturgüter programmiert sind, hätte er nicht nur die Aufmerksamkeit der Welt wiedergewonnen, sondern auch eine starke Konkurrenz eliminiert für das neue, wundervolle, großartige und endgültige Kunstmuseum, das die Lastwagenhupe mit dem Geld der Saudis errichten wird in Mar-a-Lago oder eventuell direkt in Riad. Nachdem dort die Satiriker-Weltmeisterschaften durchgeführt wurden im Stadion Jamal Khashoggi, während in den Kellerräumen, in Katakomben, welche nach römischem Vorbild gebaut wurden, nur besser, verschiedene verstockte Vertreter der wahhabitischen Geistlichkeit gefoltert wurden mit Bildern und Vorlesungen aus dem christlichen Neuen Testament. Die Botschaften von Nächstenliebe, globalem Frieden und Glorifizierung der Armut stehen zwar allesamt auch im Koran, dort aber versteckt in kaum jemals angewendeten und vorgetragenen Suren, sozusagen in einer Rumpelkammer, in welchen kaum jemand einmal herumstöbert. Wenn man so etwas dem wahhabitischen Klerus vorträgt, ist das ungefähr so, wie wenn man unsereinem die Fingernägel herausreißt. Stelle ich mir jedenfalls vor. Und wenn dann das Kunstmuseum steht neben dem Wachsfigurenkabinett von Madame Tussauds, Ausgabe Riad, das heißt, dort werden die realen, also nicht die königlichen, sondern die tatsächlichen Figuren ausgestellt, also die Originale, nicht ihre Abbilder aus Wachs, namentlich aus der Abteilung Fußball, Cristiano Ronaldo und Konsorten, wenn das also fertig gebaut ist und in diesem Kabinett auch noch verschiedene ausgemusterte und vielleicht auch noch aktive Politikerinnen Einsitz nehmen, möglicherweise in einem Sondergebäude die gesamte Vollversammlung der UNO, dann ist die Zeit reif. Und Saudi-Arabien wird endlich auch eine Weltmeisterschaft in Pornografie ausrichten. Das dauert alles noch ein wenig, weil sich Mohammed bin Salman noch nicht entschlossen hat, ob er vorher nicht doch sein Vorzeigeprojekt The Line vollenden soll. Im Moment sieht es so aus, als ob die Arbeiten vollständig eingestellt wären, nachdem die anfängliche Planung mit einer 170 Kilometer langen Linie von Wolkenkratzern durch die Wüste bereits reduziert worden war auf eine erste Etappe von 2,4 Kilometern. Bei allem Spott über Saudi-Arabien, dieses Projekt hat mir gefallen, auch wenn ich The Line allzu eindimensional empfunden habe, wenn ich mir diesen Scherz einmal erlauben darf. Natürlich, selbstverständlich unbedingt und zur Erreichung des Status neu, wundervoll, großartig und endgültig hätte man durchaus eine Linie planen können, aber noch nicht schnurgerade. Das Masterprojekt wurde offenbar nicht von einem Meister, sondern von einem Schnupperstift entworfen, der gerade die erste Stunde in Geometrie unterrichtet worden war, wobei die Vernunft und die Wahrscheinlichkeitsrechnung auf einen Sohn von Mohammed bin Salman oder aber auf bin Salman selber deuten. Egal. Wenn die Menschheit schon mal etwas Pharaonisches errichten und wenn die Saudis den Nachbarn im 2000 Jahre lang heruntergewirtschafteten Ägypten mal so richtig eine lange Nase drehen können, dann soll man das loben und nicht mit Häme übergießen, auch wenn man in diesem Zusammenhang nicht um Häme herumkommt. Nämlich sollen leitende Angestellte für dieses Projekt ihren Job geschmissen haben. Vielmehr wurde ihr Job geschmissen und jetzt arbeiten sie, na, wofür wohl? Für das Skigebiet Troja. Nein, natürlich heißt es nicht Troja, sondern Trojena. Das liegt offenbar auf einem Berg in der Region Tabuk, 100 Kilometer vom Roten Meer entfernt und auf 1500 bis 2500 Meter über Meer gelegen, wo die Temperaturen im Winter unter Null fallen und wo es auch hin und wieder schneit. Im Jahr 2029 sollen dort die asiatischen Winterspiele ausgetragen werden. Damit, also mit dem Skisport in Saudi-Arabien, erfüllt sich auch die letzte meiner Prophezeiungen aus dem Jahr 2020 oder so, und es wird Zeit, neue Prognosen für diesen Staat aufzustellen. Der mit den Pornografie-Weltmeisterschaften ist wohl nicht undenkbar, allerdings müsste es sich um islamische Pornografie handeln. Und wie die aussieht, kann ich mir mit meiner christlichen Erziehung nicht vorstellen. Überhaupt gehe ich davon aus, dass Ihnen bis dahin wieder etwas anderes einfallen wird. Nur der mit der Kunst, der wird mit Garantie zum internationalen Volltreffer, mit einem Museumsquartier, in welches alles hineingestopft wird, was die Menschheit bisher an Zivilisation geschaffen hat, und insbesondere alle werthaltigen Kunstwerke aus allen Genres der bildenden Kunst, beherbergt in einem Sammelsurium an Gebäuden in Anlehnung an Geri, an Assurbanipal, koreanische und kambodschanische Königstempel. Alles in allem eine Art von Disneyland, einfach diesmal in einer Deluxe-Ausführung. Wie es sich für einen Erdölscheich in einem Erdölreich gehört. Eins allerdings halte ich für wenig wahrscheinlich, nämlich dass Mohammed bin Salman die Kosten für den Wiederaufbau von Gaza übernehmen wird, wie es der Sondergesandte der Lastwagenhupe Steve Witkoff wohl antönte, als er sagte, dass die 50 Milliarden US-Dollar, welche der Wiederaufbau von Gaza kosten werde, für die Region ein Pappenstiel sei. Die UNO hat zu diesem Thema gemunkelt, es gebe vielversprechende erste Signale von potenziellen Geldgeberinnen aus den Rängen der arabischen Staaten, aus europäischen Ländern und aus den USA. Vor allem für die USA dürfte dies in hohem Maße zutreffen, würde sich im Gazastreifen doch in maximaler Konzentration jener kapitalistische Kernprozess abspielen, den Schumpeter im Jahr 1942, also während der maximalen Blütezeit des Zweiten Weltkriegs, die schöpferische Zerstörung genannt hat. Auch hier will ich nicht ungnädig sein und die schöpferische Zerstörung im Grunde genommen als eine Kraft des ständigen Fortschrittes durchaus akzeptieren. Aber das Hecheln und Lechzen der US-amerikanischen Kapitalistenhunde am Leid der palästinensischen Bevölkerung, das geht mir dann doch auf den Keks. Natürlich nicht zuletzt deswegen, weil die Lastwagenhupe ja bereits konkret über die Überbauung des Gazastreifens mit Luxuswohnungen gesprochen hat. Und dort hat die palästinensische Bevölkerung keinen Platz, wenn ich mich nicht irre. So oszilliert diese Wiederaufbaudebatte zwischen den Megaprojekten von Bin Salman zum einen, der absehbaren Realität zum anderen, dass für eine solche 50 Milliarden Dollar Initiative die ständige Wohnbevölkerung wohl ihren Platz räumen und leider in Zeltstädte auf der Sinai-Halbinsel oder vielleicht noch effizienter direkt in die Region Darfur umziehen muss. Ach ja, sprechen wir von etwas anderem. Wie ich höre, will das deutsche Verteidigungsministerium eine Ergänzungsbestellung von 15 F-35 Kampfflugzeugen bei den US-Amerikanern tätigen für 2,5 Milliarden Euro, zusätzlich zu den bereits in Auftrag gegebenen 35 Stück. Zur Erinnerung, bei den F-35-Jets handelt es sich um Fluggeräte, deren Einsätze und Feuerbefehle immer zuerst vom US-amerikanischen Pentagon bewilligt werden müssen, das übrigens an jenem Tag vom Verteidigungsministerium in Kriegsministerium umbenannt wurde, als Benjamin Netanyahu die Lastwagenhupe für den Friedensnobelpreis nominierte. Verstehen Sie Spaß? Ja, ja, wir verstehen den Spaß. Nur das Nobelpreiskomitee versteht keinen und hat die venezolanische Oppositionspolitikerin Maria Corina Machado verliehen, welche den Frieden in Venezuela vermutlich demnächst praktizieren darf, sobald die Lastwagenhupe das Land platt gemacht hat. Nein, fürs Plattmachen sind die Israelis zuständig. Die interessieren sich nicht für Venezuela. Die US-Amerikaner werden Venezuela mit einer Kombination aus konventionellen Militärschlägen und verschiedenen Geheimaktionen bereit machen für die Regierung Machado. Das ist für die US-Amerikaner insofern kommod, als Venezuela über die größten nachgewiesenen und förderbaren Erdölvorkommen verfügt, mit 28% der weltweiten Vorräte. Saudi-Arabien folgt an zweiter Stelle mit 24%, Iran hat 20%, Kanada 15% und der Irak 13%. Was macht eigentlich Nicolas Maduro mit diesen gewaltigen Reserven? Die Antwort ist ebenso einfach wie deprimierend: Nichts. Er lässt die Anlagen des Landes verrotten und benutzt den Rohstoff als Tauschware, oft für billige politische Gegengeschäfte. Nun gut, für ein Projekt wie die saudi-arabische Linie hat es in Venezuela zu wenig Sand und zu viele Menschen. Da müsste man sich etwas anderes einfallen lassen, einmal abgesehen von der Subventionierung der Waren des täglichen Bedarfs, wie dies im Moment ja auch geschieht. Aber Venezuela könnte sich ja auch auf ein paar weniger konsumtive und eher produktive Fortschritte verlegen, wenn man mich fragt. Zurück zur deutschen Verteidigung, diesmal gegen rechts. Euer Kanzler hat offenbar angekündigt, dass in Zukunft nicht mehr die Grünen, sondern die AfD der Hauptfeind der CDU sein wird. Das verstehe ich nicht. Weshalb waren die Grünen der Hauptfeind der CDU? Bei der CSU habe ich das auch nicht verstanden, aber beobachtet habe ich es wohl, während die CDU doch streckenweise munter Allianzen mit den Grünen geschmiedet hat, deren Politik sich in der Regel vor allem im Bereich Umwelt, nicht aber im Bereich Wirtschaft von jener der CDU unterscheidet. Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann zum Beispiel hat sein Schicksal vollständig an den Stuttgarter Automobilproduzenten Mercedes gebunden, der unterdessen übrigens auch Elektrofahrzeuge herstellt, was Kretschmann sicher gefällt, ihm aber ansonsten so lange wurscht ist, als es einfach genügend Arbeitsplätze im Lande hat. Übrigens entstehen auch viele Arbeitsplätze beim Neubau des Tiefbahnhofs, der auch im Jahr 2026 noch Stuttgart 21 heißen wird. In 2 Jahren soll er in Betrieb gehen, also knapp rechtzeitig zur internationalen Bauausstellung Stuttgart 2027, welche in der Region laut eigenen Aussagen visionäre Bauprojekte, nachhaltige Architektur und innovative Stadtentwicklung zeigen will. Ob man dann mit dem neuen Bahnhof prahlen soll, kann und wird, muss sich noch weisen. Fest steht, dass auch über dem neuen Bahnhofgelände nach wie vor der alte Bahnhofturm prangt, mit einem überdimensionalen Mercedes-Stern als Reminiszenz daran, dass Mercedes-Benz vor 25 Jahren versucht hat, die europäische Bahnindustrie vermittels ihres Schrottvehikels AD Trans zu ruinieren. Der Mercedes-Benz-Stern über dem Bahnhof wirkt also, als hätte man auf das Weiße Haus in Washington ein Emblem mit Hammer und Sichel aufgepflanzt. Trotzdem, mit Stuttgart 21 sollte nicht Winfried Kretschmann zuvörderst in Verbindung gebracht werden, sondern Günther Oettinger, der Vorgänger von Kretschmann und CDU-Politiker, der später in die EU-Kommission delegiert wurde und dort so viele Beziehungen knüpfte, dass er noch im letzten Jahr einen Job als Lobbyist für den chinesischen Wegwerfkleiderfabrikanten Shein erhielt, abgesehen vom Job als Aufsichtsratsvorsitzender des Immobilienkonzerns Gröner Group, den er im Jahr 2023 antrat und der 2025 in die Insolvenz ging. Wo befinden sich die Feinde der CDU? Ach ja, bei den Grünen natürlich oder vielmehr neuerdings bei der Allianz für Deutschland. Ich habe keine Ahnung, ob dieser Wechsel des Feindbildes noch nicht einmal ein Jahr, nachdem die christlichen Idioten ihre gesamte Feuerkraft auf Wärmepumpen, Habeck, Baerbock und eben die Grünen gerichtet hatten, einen positiven Effekt zeigen wird. Die Saudis bauen eine Linie. Die CDU spricht von einer Brandmauer. Vielleicht beginnt die nun auch bei Kilometer 2,7 zu bröckeln. Wer weiß. Am Engagement gegen das rundum behämmerte Rudel der Allianz für Deutschland wäre an und für sich nicht viel auszusetzen, wenn nicht zuvor das rundum behämmerte Gekläff gegen die Energiewende und weitere schöne Dinge das Bild der CSU sowieso, aber auch der CDU als Partei mit einigen Restbeständen an vernünftigen Politikerinnen dauerhaft beschädigt hätte. Auf dieser Ebene ist die Brandmauer zwischen CDU und der Allianz für Deutschland schon vor längerer Zeit gefallen. Guten Tag.
Vielen Dank, Albert Jorimann, für den Kommentar aus neutraler Sicht. Ihr seid hier bei Radio Frei und hört die Sendung unterdessen. Thank you. Musik von Niklas Paschburg hier bei Radio Frei. Und ich bin nicht mehr alleine im Studio, sondern Florian ist hier von Ella, Erfurts lang ersehnten Lastenrad. Hallo.
Hallo, hey.
Ich erinnere mich noch sehr genau, obwohl es schon sehr lange her ist, wie ich einst vom Baumarkt bis zu mir in den Garten viel Erde transportieren wollte und überlegt habe, wie ich das mache und dachte, ich leihe mir einfach so ein Lastenrad aus und dann habe ich das gemacht. Der Garten war so ein bisschen oberhalb und ich dachte, boah, es ist trotzdem ganz schön schwer. Naja, auf jeden Fall war das ein sehr einprägsames Erlebnis mit einem Lastenrad von eurem Lastenradverleih und das ist aber wirklich schon sehr lange her. Damals gab es, glaube ich, 3 Räder, mittlerweile gibt es 11 und wir müssen darüber sprechen, was seitdem geschehen ist. Seit wann bist du denn dabei eigentlich?
Ich bin so seit 2020 dabei. Ich bin auch so reingerutscht, so ein bisschen zufällig. Und ja, da sind gerade einige Leute, die es bis dahin gemacht haben, mit dem Studium fertig gewesen, haben gesagt, hey, wir suchen gerade ganz dringend, weil wir gehen jetzt alle weg. Und ja, da bin ich so reingerutscht. Das hat mich seitdem nicht mehr losgelassen.
Und ich habe jetzt gerade schon gesagt, wie ich es benutzt habe. Wahrscheinlich, es ist halt genau zum Transportieren von schwereren oder größeren Dingen. Aber beschreib noch mal kurz, wenn Leute fragen, hä, was, Ella, was ist das?
Ja. Also Ella ist eine freie Lastenradinitiative, wie die auch inzwischen in über 180 Städten in Deutschland gibt. Das heißt, wir verleihen Lastenräder kostenlos oder auf Spendenbasis, denn langfristig funktioniert es doch nur, wenn ein paar Spenden reinkommen. Alles ehrenamtlich. Wir sind jetzt seit letzten Jahren ein eigener Verein und machen das selber. Ja, einfach um Lastenräder zur Verfügung zu stellen, unkompliziert, dass man die Leute einfach mal ausprobieren können. Es ist auch der Gemeingutgedanke dahinter, dass wir die gemeinschaftlich nutzen, weil die sind groß und gerade in der Innenstadt mit den ganzen Altbauhäusern ist es schwierig, die irgendwo abzustellen, weil die kann man eben nicht mal eben so in den Keller runtertragen. Das heißt, nicht alle Menschen haben Platz dafür und die sind ja auch relativ teuer. Und wenn man die nur ab und zu mal braucht, dann lohnt es sich auch nicht für den Einzelnen, die anzuschaffen. Aber die gemeinschaftlich zu nutzen, macht total Sinn. So entstand Ella damals. Damals noch ins Leben gerufen von Claudia Hille, die auch an der Fachhochschule hier in Erfurt zu Lastenrädern geforscht hat. Und auch immer noch forscht, jetzt inzwischen mehr in Karlsruhe. Genau. Und wir setzen das weiter fort. Und weil wir merken, der Bedarf ist da. Wir versuchen noch mehr Räder anzuschaffen und noch mehr Räder ausleihbar zu machen und vor allem jetzt auch so ein bisschen aus der Innenstadt raus, auch in die äußeren Bezirke zu gehen.
Ich wollte gerade sagen, als ich damals hier meine Erde transportierte, gab es, glaube ich, 3 Fahrräder und mittlerweile gibt es 11. Und die sind auch alle sehr unterschiedlich, oder? Also es ist nicht nur die Menge oder die Anzahl, sondern auch die Art der Benutzung. Oder was gibt es denn für unterschiedliche, jetzt bei euch zum Beispiel in der Flotte für Räder und.
Also wir schauen, dass wir möglichst auch verschiedene Räder anschaffen, weil es gibt auch Städte, die haben alles, sag ich mal, ein Modell. Das ist natürlich für die Wartung und für den Umgang deutlich einfacher.
Ja.
Wir machen es uns ein bisschen komplizierter, aber sonst wäre es auch langweilig, auch einfach, damit man mal verschiedene Sachen ausprobieren kann. Wir haben halt 2-Rädrige, wir haben 3-Rädrige, wir haben kleinere und größere, welche die für Kindertransport wunderbar geeignet sind, also mit Sitzbank drin und auch Anschnallgurten für die Kleinen und welche, die halt praktischer sind, um wirklich große Lasten damit zu transportieren. Wir haben auch einen großen Lastenanhänger, also einen 3-rädrigen großen Lastenanhänger, wo man 150 Kilo draufpacken kann.
Also, und den hängt man sich dann an ein normales Fahrrad dran, oder wie?
Man braucht die Kupplung und so, ja. Deswegen funktioniert das sozusagen auch nur mit einem von unseren Lastenrädern.
Ach, man hängt dann den Anhänger an ein Lastenrad noch hinten dran.
Ja.
Doppelt.
Genau. Und der ist dann richtig groß und dann kriegt man halt richtig was weg, weil da ist auch die Ladefläche ist 1,65 Meter lang. Also da kann man wirklich richtig viel transportieren. Und das ist praktisch. Das macht Spaß. Also das sind, glaube ich, auch so die Einsatzgebiete. Große Dinge zu transportieren. Wir hatten hier schon irgendwie so einen großen Barkühlschrank oder Baumaterialien. Kindertransport, ganz klassisch. Ist natürlich auch immer gut, einfach um das mal auszuprobieren. Wir hatten schon Leute, die ihren behinderten Bruder mitgenommen haben, weil sie gesagt haben, hey, wir haben hier ein Familientreffen und da kann ich selber fahren. Und da waren die aber oben an den Seen, dort bei Stotternheim und waren total begeistert, hatten einen wunderschönen Tag. Wir hatten dieses Jahr dreimal eines der 3-rädrigen Lastenräder als Hochzeitsrad. Also da sind die Leute wirklich vom Hochzeitshaus dann schön in der Innenstadt, weil bietet sich halt an, weil da kann man auch schlecht mit dem Auto hin, weil es halt Fußgängerzone ist. Und sind damit dann an ihre ins Café oder so gefahren. Also das ist auch immer richtig schön, ja, wenn das so gemacht wird. Genau. Und seit vor zwei Wochen haben wir auch nochmal eine neue Station sozusagen eingeweiht, in einer schönen Lastenradgarage. Genau, weil wir gemerkt haben, dass wir die leider nicht über Nacht draußen stehen lassen können, weil dann am nächsten Morgen wieder Teile fehlen. Müssen wir die irgendwie jetzt immer schützen und irgendwo reinstellen. Da haben wir dort eine Lastengarage errichten können und haben dort auch ein E-Lastenrad reingestellt und ein kleines Kinderlastenrad.
Genau, also das ist eine, was ich gerade dachte, wie du beschreibst, wie mit dem Anhänger und was alles transportiert werden kann. Das eine ist ja die Größe und das irgendwie dann auf so ein Lastenrad oder den Anhänger zu packen. Das andere ist, man muss es ja trotzdem bewegen mit den Muskeln, die man so hat in seinem Körper. Und wenn es schwer wird, ist es halt schwer. Ist jetzt quasi, und ich habe damals bei der Erde, ich komme immer wieder darauf zurück, schon gedacht, boah, jetzt so ein bisschen Stromunterstützung wäre schon auch cool. War das jetzt auch der Gedanke bei euch? Aber alle anderen haben keinen Strom bisher, oder?
Doch, wir haben schon eins mit Strom noch, das Zebra.
Ja.
Das hat auch Stromunterstützung. Ja, also privat habe ich mir dann auch irgendwann eins sozusagen mit Strom angeschafft. Da habe ich auch lange überlegt. Das Problem sind, die sind halt nochmal deutlich teurer.
Ja.
Also sind nochmal etwa doppelt so teuer wie die ohne Strom.
Was kostet so ein Lastenrad mit?
Also mit Akku, wenn man, sage ich mal, ein vernünftiges nimmt und nicht irgendeinen, also wenn man schon einigermaßen Qualität, weil das lohnt sich langfristig auf jeden Fall. Das haben wir auch gemerkt. Weil im Verleih werden die nochmal ein bisschen mehr beansprucht.
Auf jeden Fall, ja.
Als privat. So 6.000 Euro.
Krass.
So ab 5.000, 6.000 Euro geht es dann so los. Das ist halt. Und nach oben ist das dann auch nicht begrenzt. weil da gibt es inzwischen auch alle möglichen an technischen Spielereien, die man noch reinbauen kann. Genau. Deswegen, und das lohnt sich halt nur, wenn man wirklich entweder jeden Tag die Kinder schön in den Kindergarten fährt oder halt das regelmäßig nutzt. Ansonsten halt wirklich mehr gemeinschaftlich.
5.000, 6.000 Euro ohne Strom, dann ein bisschen weniger, aber auch nicht irgendwie nur ein Fuffi oder so. Wie macht ihr das denn? Wie schafft ihr die an? Mit was für Geld und Reparatur und all das?
Genau, also anschaffen gelingt uns nicht, weil dafür reichen die Spenden nicht. Das machen wir dann in der Regel mit Partnern. Also die ersten Räder wurden ja auch mit Crowdfunding angeschafft. Also quasi auch mit Spenden.
Ja.
Das könnte man auch mal wieder versuchen. Eine Zeit lang haben wir immer mal so ein bisschen so Nachhaltigkeitswettbewerbe. Das ist zum Beispiel Teilauto, die haben auch irgendwie mal so für alternative Mobilitätsformen da mal einige Preisgelder ausgelobt und sowas. Das geht, da kommt auch mal irgendwie ein Tausender rum, aber ja, das ist halt immer sehr unstet und sowas. Wir reparieren viel selber und schrauben selber dran rum, einfach um die Kosten zu senken. Weil wir haben da auch ein, zwei Leute, die da recht fit sind. Das Problem ist aber eben auch, sobald es halt an diese Elektronik geht, das müssen dann wirklich Experten machen.
Ja.
Das ist wirklich kompliziert und da braucht man auch das technische Gerät und so weiter. Das ist nicht so einfach und das macht es auch allein, also nicht nur eine Anschaffung teurer, diese Elektrofahrräder, sondern auch im Unterhalt. Und das ist halt auch komplizierter in der Organisation, weil dann muss der Akku immer wieder aufgeladen werden.
Auf jeden Fall. Apropos Organisation. Soweit ich weiß, gibt es unterschiedliche Standorte für die Fahrräder. Ne? Also das eine leihe ich hier aus und das andere an einem anderen Ort in der Stadt. Aber das zu organisieren, du hast schon gesagt, die können nicht so gut draußen stehen bleiben. Was ist eigentlich für so einen Standort von einem Fahrrad wichtig?
Ja, also teilweise haben wir die Räder sozusagen an Läden angedockt, dann auch, damit die halt nachts drinstehen können.
Geschützt. Das heißt, die Leute von dem Laden, die holen das dann abends rein.
Genau, ja, die holen das dann abends rein. Der Nachteil daran, also und dann kann man sich halt dort auch drin den Schlüssel holen. Alles wunderbar. Der Nachteil daran ist halt, man kommt nur zu Ladenöffnungszeiten ran.
Ja.
Genau, man kann sich ja theoretisch die Dinger auch über Nacht ausleihen. Das lassen wir sozusagen auch zu, wenn man halt dafür sorgt, dass sie sicher stehen. Genau, aber sonntags kommt man halt dann nie ran.
Ja.
Und deswegen machen wir es jetzt zunehmend so, dass wir, geschützte Standorte haben. Entweder halt die Box oder oben an der Uni haben wir auch so einen Standort. Da ist zwar nicht direkt was drumherum, aber der ist so halb überdacht und da guckt die Wache genau 24 Stunden da drauf.
Ja, ja.
Sonst hätte man das auch dort nicht gemacht. Und dass man sich da einfach mit Zahlen kurz ausleihen kann.
Ah,
weil okay. Dann ist zwar niemand da, der so direkt Fragen beantworten kann oder so, aber es klappt in den Läden meistens auch nicht, weil die auch noch was anderes zu tun haben. Aber dann kommt man halt im Prinzip 24/7 ran.
Was meinst du gerade mit Box?
Na, so eine Lastenradgarage. Also das ist so eine große Metallbox. Ja. An der Fachhochschule gibt es auch noch so eine. Das ist mehr so eine Art Käfig. ja, das ist leider notwendig, weil wir halt gemerkt haben, es kommt zu viel Vandalismus und eben nächsten Tag fehlen dann Teile.
Zum einen das. Und was ich mich auch fragte, ist, wenn ich jetzt so ein Fahrrad benutze und dann geht mir was kaputt, sage ich dann Bescheid? Oder also wie oft habt ihr quasi zu tun, irgendwie was an den Rädern auch zu reparieren?
Ja, unbedingt. Also das ist ganz wichtig, dass die Leute das, sage ich mal, mithelfen, weil wir können sehr genau nachvollziehen, wer wann welches Rad hatte. Also man kann sich da nicht verstecken, aber es ist natürlich wichtig, dass die Leute sagen, wenn egal was dran ist, dass wir das halt schnell reparieren können, schnell eintakten können oder dann zumindest die Nächsten informieren, hey, ihr braucht gar nicht erst kommen, heute funktioniert es nicht, weil das Rad halt kaputt ist. Das passiert, je nach Alter, sage ich mal, unterschiedlich. Ja, wir sind eigentlich ständig daran, die am Laufen zu halten. Und das passiert schon öfters. Und immer, wenn man denkt, okay, jetzt ist mal alles wieder gut, kommt das Nächste. Irgendwoher der nächste Anruf und sagt, hey, hier ist wieder ein Platten. Also wir haben ein paar Leute, die das machen. Wir bräuchten noch mehr Leute.
Ah, ja.
Definitiv, ja, unbedingt. Also auch das ist natürlich wichtig beim Standort. Es braucht irgendjemanden möglichst nah anbei, der sich drum kümmert.
Also der im Zweifel dann, es ist jetzt ein Platten, sagt, okay, ich fahre heute Abend nochmal hin und mach das.
Ja, oder einfach öfters mal guckt, sozusagen ist da alles in Ordnung, weil wir natürlich auch manchmal Leute haben, die irgendwie denken, wir merken es nicht, wenn sie es kaputt wieder hinstellen. Aber das ist halt, wie gesagt, richtig blöd, wenn dann der Nächste hinkommt und sagt, boah, nee, jetzt geht's nicht, jetzt ist es erstmal kaputt. Und dann einfach um diese Nachvollziehbarkeit auch, dass dann schnell merkt, wer da was verbockt hat.
Genau. Wie viele Leute seid ihr denn in der Orga-Gruppe? So.
Wir waren lange Zeit relativ nur 4-5 Leute. Dadurch ist es nicht so vorwärts gegangen. Wir sind inzwischen ein paar mehr, sozusagen so 10.
Ja.
Aber wir suchen auch dringend noch Leute, weil wir haben noch ganz viele Ideen und Pläne. Und eigentlich ist auch der Bedarf da, dass wir noch mehr Räder hinstellen. Aber da wir es halt alles ehrenamtlich machen und ist natürlich so neben teilweise Vollzeitjob und Kindern nicht so viel Platz, also nicht so viel Zeit übrig. Und wir könnten noch sehr viel mehr machen, wenn wir noch Leute haben, die sich um verschiedenste Dinge kümmern. Also auch nicht nur Schrauben, sondern eben auch einfach ab und zu mal hingucken zum Rad. Da muss man auch gar nicht so viel, sage ich mal, jetzt schrauben können. So einfach nur schauen, okay, ist das noch in Ordnung? Ist da noch Luft drauf? Quietscht es irgendwo? Und einfach diese Stationen zu betreuen. Oder halt auch in der Orga Fördermittel einwerben, sich eben mit anderen Partnern noch auseinandersetzen, dass wir vielleicht tatsächlich auch irgendwann mal von der Stadt Förderung bekommen oder ein bisschen regelmäßiger irgendwie was kommt. Und halt neue Dinge so auf den Weg bringen. Weil
Wenn du gerade sagst, bisschen Lobbyarbeit ist es ja am Ende dann, wenn man sagt, hier kommunale Verantwortung oder irgendwie so. Ihr seid auch präsent in, weiß ich nicht, fahrradpolitischen Veranstaltungen oder solchen Sachen. Ist euch das auch ein Anliegen, also auch quasi so Fahrradinfrastruktur in der Stadt mit so, gut, ihr merkt es ja auch mit den Lastenrädern, wie es sich so fährt in Erfurt.
Ja,
und genau. Da hat es vielleicht auch nochmal andere Ansprüche, als wenn ich mit einem normalen Fahrrad fahre, oder?
Ein bisschen, ja. Also nicht so sehr, aber ein bisschen schon. Weil die sind halt ein bisschen größer und länger.
Größer,
da sind die Kurvenradien etwas anders. Und Drängelgitter sind noch schlimmer.
Ja.
Also versuchen wir schon so ein bisschen, da auch immer mal ein bisschen Druck zu machen. Wir versuchen Öffentlichkeitsarbeit zu machen, die wir Infostände haben. Gerade auf den, sage ich mal, teilweise auf den Stadtfesten. Es gibt ja jetzt im September, ist ja jedes Jahr die Europäische Mobilitätswoche, wo viel los ist. Auch der Autofreie Sonntag zum Beispiel, Straßenfest oder halt davor auch Aktionen. Da sind wir eigentlich immer mit dabei. Man kann zu uns kommen und einfach noch unkomplizierter, sozusagen ohne Anmeldung, einfach die Räderprobe fahren und auch mal verschiedene testen, weil wir da meistens ein paar zusammenholen. Genau, und wir versuchen auch mit den anderen Akteuren in Erfurt zusammenzuarbeiten, also mit dem ADFC oder dass wir einfach schauen, was wir da als an Aktionen machen können.
Hm. Du hast gerade gesagt, vielleicht mit Blick aufs Ende des Gesprächs, ihr habt so viele Ideen und so viel vor und ihr braucht Leute. Was sind denn das für Ideen? Wie viele Lastenräder soll es denn noch geben oder wie viel braucht es denn eigentlich? Ich finde ja, 11 ist schon echt ganz schön auch viel.
Ja, wobei
für eine Stadt wie Erfurt. Auch nicht viel. Ja, eigentlich stimmt. Wenn man jetzt sagt, irgendwie alle würden es benutzen wollen, dann reicht es natürlich überhaupt nicht.
Weil Erfurt ist ja auch in der Fläche relativ groß und theoretisch müsste an jeder zweiten, dritten Ecke so eins stehen, damit einfach alle die Chance haben, so eins zu benutzen. Und es werden ja auch mehr Leute, die Rad fahren. Ist ja auch wichtig. Mhm. Und das ist ja auch am Ende auch so ein bisschen das Ziel hinter Ella, dass man einfach nicht mehr angewiesen ist aufs Auto, sondern halt Alternativen hat. Von daher, ja, es braucht noch mehr Räder, auch in anderen Stadtteilen. Und die nächsten sind auch schon in Planung.
Tatsächlich.
Ja. Mhm. Aber es ist halt immer viel Arbeit und das Geld und die Leute, die es betreuen, müssen halt irgendwo herkommen. Genau. Mhm. Also wir suchen Leute, die uns helfen, noch was zu machen. Wir sind auch froh über Spendengelder, weil dann wird es halt einfacher und es geht auch ein bisschen schneller vorwärts.
Mhm. Vielleicht doch nochmal ganz kurz so auf die Entwicklung gesehen. Du hast gemeint, der Bedarf ist da und der wird auch größer. Sind die alle viel in Benutzung? Also ich weiß gar nicht, ich habe es tatsächlich lange nicht mehr benutzt, aber damals lief das so, es gab einen Online-Kalender und man konnte quasi sich dann da eintragen, wann man es braucht. Ist das auch noch genau so?
Und ja, das ist nach wie vor so. Wir haben ein schönes Buchungstool, was uns Cepresel, das ist eine Digitalagentur hier in Erfurt, zur Verfügung stellt, auch die Website. Die machen uns das alles, weil die von dem Projekt begeistert sind. Und die würden das eigentlich auch noch ausweiten wollen und auch an mehr Städten machen wollen. Inzwischen, also in den letzten Jahren sind ja auch Weimar und die Indiana ein Rad dazugekommen, sozusagen auch auf der Website und dem Buchungssystem basieren.
Ach, mit Ella organisiert, also von euch?
Naja, also nicht so direkt von uns, die sind sozusagen schon unabhängig, aber die basieren, sage ich mal, so ein bisschen auf der Website und dem Buchungssystem, sodass man auch mit seinem Account aus Erfurt, wenn man dann einmal verifiziert ist, sich dann einfach dort einloggen kann und dann dort die Räder auch nehmen kann.
Ah,
so, okay. Also das wäre eigentlich toll, weil ansonsten gibt es halt in Thüringen noch nicht viel, dass das auch noch ein bisschen mehr um sich greift und auch noch andere Vereine oder sowas entstehen. Und also wir könnten eben diese Website und das Buchungssystem zur Verfügung stellen, kostenlos. Es braucht halt nur jemand vor Ort, der sich um den Rest kümmert.
Und habt ihr irgendwie eine Übersicht darüber? Doch, ihr habt sie wahrscheinlich. Aber weißt du sie, wer, ob das jetzt Leute, die die Fahrräder nutzen, ob das die gleichen sind über die ganze Zeit oder ob sich da viel...
Teils. Also wir wissen gar nicht so viel über unsere Nutzer, weil wir halt sehr datensparsam arbeiten wollen und müssen.
Ja.
Teilweise sind es die gleichen seit Jahren, ja. Also die auch regelmäßig Dinge machen und das immer wieder gut finden. So.
Ja.
Ja, und teilweise auch einfach Leute, die es mal ausprobieren. Und manche merken auch, okay, das ist doch nicht sowas für mich. Oder okay, aber ich habe auch schon einige Leute getroffen, die das bei uns ausprobiert haben und sich daraufhin dann auch ein eigenes gekauft haben, weil sie halt sagen, ja, das ist so toll. Und eben, wir haben jetzt Kinder, jeden Tag in den Kindergarten, da ist das eigene vor der Haustür doch praktischer. Also das ist ja auch dann wunderbar, weil es führt auch dazu, dass das Auto stehen gelassen wird und mehr Fahrrad gefahren wird. Von daher, ja, es funktioniert. Also es macht genau das, was es eigentlich soll. Das ist einfach dazu animiert, auch auszuprobieren und das unkompliziert mal auszuprobieren und einfach vielleicht auf den Geschmack zu kommen.
Also, wer Interesse hat, kann auf jeden Fall sich mal gucken und so ein Fahrrad vielleicht ausleihen. Unter ella-lastenrad.de wird man da ganz gut durchnavigiert und viele Fragen werden beantwortet. Oder vielleicht kann sich auch jemand bei euch melden, der mitmachen will bei eurer Gruppe. Wie kann man euch am besten erreichen?
Am besten per Mail. hello@ella-lastenrad.de. Das steht aber auch alles nochmal auf der Website. Genau, einfach schreiben und dann finden wir bestimmt irgendwie zusammen.
Du hast ein Lied mitgebracht, was wir jetzt zum Ende hören. Was ist das denn und warum ist das gut?
Genau, also es ist ein Fahrradlied natürlich. es gibt, glaube ich, noch, ich muss mal nachgucken, ob es überhaupt schon Lastenradlieder gibt, aber zumindest ein Fahrradlied von Max Raabe. Der hat auch über Fahrräder gesungen, weil ja, gerade in der Zeit, wo er singt, so in so 20er, 30er Jahre, war das Fahrrad auch eine unglaubliche Befreiung und spielt auch eine große Rolle, zum Beispiel in der Emanzipation der Frau.
Stimmt, denn er ist musikalisch ja sehr in diese Musik verwurzelt.
Genau, da gibt's so und deswegen...
Max Raabe Fahrradfahren. Florian, danke.
Danke für die Einladung.
Manchmal ist das Leben ganz schön leicht. Zwei Räder, ein Lenker und das reicht. Wenn ich mit meinem Fahrrad fahr, dann ist die Welt ganz einfach. Die Autos stehen im Stau, ich fahr vorbei. Alle Ampeln grün, die Bahn ist frei. Wenn ich mit meinem Fahrrad fahr, mitten durch die Stadt. Fahrrad fahren, wenn ich mit meinem Fahrrad fahr. Ich trete in die Pedale und brauch keine Motoren. Fahrrad fahren, nichts ist so schön wie Fahrrad fahren. Für mich das Ideal. Läuft im Leben alles glatt. Vorausgesetzt, dass man ein Fahrrad hat, dann fliegen die Gedanken und man braucht auch nicht zu tanken. Die Polizei grüßt freundlich guten Tag, weil ich immer alles richtig mach. Solltest du ohne Fahrrad sein, könnte ich dir meins leihen. Ist so schön wie Fahrradfahren. Aufs Auto kann ich pfeifen. Ich brauche nur zwei Reifen. Und wenn es dann mal regnet, setz ich eine Mütze auf. Und wenn es noch mal regnet, nehme ich den Regen gern in Kauf. Besser so, als wenn ich lauf.
Kamakumba von Mob Mob hier im Unterdessen Magazin auf Radio Frei. Und wir haben Halbzeit. Es ist 10 Uhr am Dienstagvormittag oder 19 Uhr, wenn ihr in der Wiederholung hört. Und rein in die zweite Stunde kommen wir mit Musik vom Tide and Ticklet Trio.